Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn man den Begriff künstliche Intelligenz hört, denkt man automatisch zunächst an Kinofilme, an Science Fiction, an Schachcomputer und vielleicht nach kurzem Nachdenken auch an die Frage, was wollen die eigentlich mit künstlicher Intelligenz, wenn wir nicht einmal unsere natürliche Dummheit verstanden haben? Ein Ziel der Sendung heute ist es, Ihnen zu zeigen, wie das, was man natürliche Dummheit nennen könnte und was scheinbar nichts mit Intelligenz zu tun hat, so wie einen Arm zu bewegen oder eine Sendung zu moderieren, eben doch entscheidend damit zu tun hat, wie unser Geist funktioniert, wie Bewusstsein entstanden ist und wie es uns möglicherweise auch gelingen könnte, autonome Computer- und Robotersysteme zu bauen. Die sind allerdings meilenweit entfernt von Hollywoods martialischer Vorstellung von schießwütiger Intelligenz.
Hallo, hinter euch. Filmroboter sind und bleiben hinterlistig und aggressiv. Greifen immer nur an, kennen weder Schmerz noch Angst. Und wollen die Welt beherrschen. Aber das liegt nicht an den Robotern, sondern an unseren Ängsten, die sich in martialischen Hollywood-Produktionen Luft verschaffen. Und so machen in Terminator die Erlösung wieder einmal Roboter Jagd auf Menschen. Doch all das ist bloßes Kino. In Wirklichkeit sind Roboter längst noch nicht so fit. Noch kommen sie außerhalb der Laboratorien mit unserer komplexen Welt nur bedingt zurecht. Wir müssen ihnen über die Straße helfen. Doch die Roboter holen auf. Mithilfe der Forscher imitieren sie uns immer genauer. Sie haben begonnen zu lernen und autonom zu entscheiden. Ihre neuronalen Netze lenken längst komplexe U-Bahn-Systeme. Und die Roboter beginnen aus eigenem Antrieb zu handeln. Wo steht die Forschung zur künstlichen Intelligenz heute? Und wo will sie hin?
Mit der Frage nach dem Wohin künstliche Intelligenz ist die Frage eng verbunden, woher sie eigentlich stammt. Denn eins ist ja klar, so wie das Gehirn oder die Sprache nicht plötzlich entstanden sind und erst recht nicht vom Himmel gefallen sind, so haben sich vermutlich auch unsere Intelligenz, unser Bewusstsein erst allmählich entwickelt. Wenn man nun danach fragt, wie Intelligenz, wie Geist möglich ist, stellt man damit, ob man will oder nicht, zugleich immer auch die Frage, ob man nicht eine künstliche Intelligenz, ein künstliches Bewusstsein schaffen kann, nach eben diesen Prinzipien, die man glaubt erkannt zu haben. Schließlich kann man die Prinzipien ja anwenden und im Experiment testen. Sie werden mit meinen Gästen heute einige der Wissenschaftler kennenlernen, die zur hochkarätigen Speerspitze der internationalen Forschung auf diesem Gebiet gehören. Doch bevor wir in die Sache selbst einsteigen, sehen Sie eine kurze Geschichte der Erforschung der künstlichen Intelligenz.
Lernen, mit einem Ball zu spielen. Kinderleicht. Aber für einen Roboter? Eine künstliche Intelligenz zu erschaffen, die dem Menschen ebenbürtig ist, bleibt bislang noch eine Vision. Der erste entscheidende Schritt dahin war 1941 die Erfindung des Computers. Mit ihm verband sich bald die Vorstellung, dass Denken nichts anderes ist als Informationsverarbeitung und damit eine reine Rechenleistung. Im Vergleich von Rechenleistung und Größe waren diese Geräte allerdings noch Dinosaurier. Den entscheidenden Test für Maschinen entwickelte 1950 der Computerpionier Alan Turing. Ein Mensch kommuniziert gleichzeitig mit einer Maschine und einem anderen Menschen, die er beide nicht sehen kann. Wenn der Mensch nicht mehr zwischen Mensch und Apparat unterscheiden kann, hat die Maschine den Test bestanden. In Teilbereichen erzielen heute sogenannte Expertensysteme tatsächlich verblüffende Resultate. 1997 besiegte das Schachprogramm Fritz in einem spektakulären Schaukampf den Schachweltmeister Wladimir Kramnik mit 4:2. Fritz wurde von seinen Programmierern so gut mit mathematischen Verfahren gefüttert, dass dem Menschen die Puste ausgeht. Expertensysteme verbinden Fachwissen, das auf Regeln basiert, mit der Fähigkeit zu bewerten. Einsatzmöglichkeiten, Text- oder Fehleranalyse, neuerdings auch das Komponieren von Musik. Ein enormes wirtschaftliches Potenzial entfaltet die künstliche Intelligenz in der Robotik. Bereits 1961 entstand der erste Greifarm im Automobilbau. Weltweit kommen inzwischen rund 1 Million Industrieroboter zum Einsatz. Und jedes Jahr steigt ihre Zahl um fast 10%. Fast jeder Computer und fast jedes Auto wird von Robotern montiert, zusammengeschweißt und lackiert. Kann ein Auto völlig selbstständig und ohne Fahrer seinen Weg finden? Dieser autonome Straßenroboter kann sich mit Hilfe von Lasersensoren und GPS-System bis auf 5 cm genau in einer Stadt lokalisieren. Die Software unterscheidet außerdem zwischen beweglichen und unbeweglichen Hindernissen und orientiert ihr Fahrverhalten an der Straßenverkehrsordnung. Mobile Roboter werden besonders in Gebieten eingesetzt, die für den Menschen nicht zugänglich oder zu gefährlich sind. Beispiel Raumfahrt. Der Rover Spirit erkundete 2004 die Oberfläche des Mars. Aufgrund der riesigen Entfernung von der Erde muss er autonom entscheiden können, welche Handlungsweise am sinnvollsten ist. Literatur und Film haben vor allem ein humanoides Erscheinungsbild der künstlichen Intelligenz popularisiert. Intelligenz aber bedeutet, lernfähig zu sein. Auf dem Weg dorthin befindet sich seit dem Jahr 2000 Roboter Asimo, der dem Menschen als Assistent zur Seite steht. Er kann Treppen steigen, rennen und sprechen. Über Kameras und Mikrofone nimmt er seine Umwelt wahr und reagiert auf sie. Kann man künstlicher Intelligenz soziales Verhalten eingeben? Ein Pflegeroboter ist ein Expertensystem, dafür genügen entsprechende Programmierungen. Anders, wenn man soziales Verhalten über die Regeln eines Spiels einübt. Denn wenn Fußballroboter sich in die Quere kommen, begreifen sie das noch lange nicht als soziales Vergehen. Bei den Darmstadt Dribblers der TU Darmstadt geht es vor allem um komplexe Orientierung im Raum. Wo bin ich, wo ist der Ball und wo ist das Tor? Und dies ist immer noch eine Frage des mathematischen Inputs. Die heutige Erforschung der künstlichen Intelligenz konzentriert sich auf neuronale Netze, die die Funktionen des menschlichen Gehirns nachbilden. Sind sie die Grundlage für autonomes Handeln, intelligente Leistungen und vielleicht auch eigenes Bewusstsein?
Bevor ich Ihnen jetzt meine drei Gäste vorstelle, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken beim Wissenschaftskolleg Berlin, einer der herausragenden Forschungseinrichtungen Deutschlands. Dort fand vor wenigen Tagen im kleinen Kreis von rund 10 Wissenschaftlern ein Treffen statt, zu dem auch wir eingeladen waren. Und meine drei Gäste arbeiten derzeit zusammen am Wissenschaftskolleg in Berlin. Zunächst begrüße ich Holger Kruse. Schönen guten Abend.
Ja.
Er leitet mit Helge Ritter zusammen am Zentrum für interdisziplinäre Forschung Bielefeld die Gruppe Prärationale Intelligenz und entwickelte nach dem Modell der Stabheuschrecke, da werden wir gleich auch einige kennenlernen, autonome sechsbeinige Laufroboter. Dann begrüße ich Thomas Metzinger. Schönen guten Abend. Ja. Professor für Philosophie und Leiter des Arbeitsbereiches Theoretische Philosophie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Außerdem ist er Präsident der ASSC, der Association for the Scientific Study of Consciousness, und befasst sich seit Jahren mit dem Problem des Selbstmodells. Und ich begrüße Luc Steels. Schönen guten Abend.
Abend.
Ein Mann mit einer ungeheuren Liste von Veröffentlichungen, Professor für Informatik an der Universität Brüssel und Direktor des Sony Computer Science Laboratory in Paris. Er hat schon mehrfach bahnbrechende Experimente durchgeführt und sein Schwerpunkt ist die Interaktion von Robotern und Sprachentwicklung. Und dankenswerterweise spricht er für uns heute Abend Deutsch. Wir haben eben gehört, dass man zunächst dachte, intelligentes Verhalten könnte man durch Regeln erfassen. Das war die Generation der Expertensysteme. Dann kam der nächste Schritt, dass man sagte, nee, so funktioniert das nicht. Wir brauchen sozusagen Modelle, die mehr am Gehirn orientiert sind. Das waren die neuronalen Netze. Und immer noch fällt es sehr schwer zu verstehen, warum Computer überhaupt lernfähig sind. Wie machen die das?
Ja, ich denke, es gibt einige Ideen, die ganz einfach sind, die man verstehen muss. Also das erste ist, dass ein Computer hat ein Gehirn und darin ist ein Programm gespeichert, die sagt, was die Computer tun muss. Also okay, aber das ist ein Programm gespeichert in so einem Gehirn und man kann auch ein Programm haben, dass dieses Programm endet. Mhm. Und ja, das ist das Geheimnis. Wenn man lernt, dann gibt es ein Programm, das andere Programm, die gespeichert ist im Gehirn, endet. Und deswegen kann die Computer so adaptiv sein oder Modellen aus der Biologie simulieren.
Ja, man kann das vielleicht auf ein biologisches Beispiel ganz einfach übertragen, ganz simples. Ich habe da mal ein Bildchen vorbereitet. Stellen Sie sich vor, man hat einen Reiz, der zum Hammer, der einen auf den Finger haut. Was macht man? Man zieht zurück. Das habe ich hier schematisch dargestellt. Hier kommt der Reiz rein, das ist eine Sinneszelle, die wirkt auf eine Nervenzelle, die Nervenzelle auf die Muskeln und dann wird der Arm zurückgezogen. Nun gibt es einen zweiten Stimulus, zum Beispiel einen Ton, ich höre einen Ton. Der wird hier wahrgenommen, also das würde das Ohr symbolisieren. Da gibt es keine Verbindung zu dieser Nervenzelle, das heißt, wenn der Ton kommt, zieht man den Arm nicht zurück, natürlich. So, wenn jetzt aber beide Reize gleichzeitig kommen und immer wieder kommen, also der Ton und gleichzeitig der Hammer, der mir auf den Finger haut, dann gibt es hier an dieser Stelle eine Erregung, die gleichzeitig von oben kommt und von unten kommt. Und das ist das Signal, dass hier an dieser Stelle eine Verbindung entsteht. Man sagt, es wächst eine Synapse. Und wenn das oft genug passiert, ist hier eine Synapse entstanden. Wenn diese Synapse funktioniert, dann heißt das, wenn ich jetzt nur noch den Ton gebe, dann gibt es auch den
auch Rückzug.
Das heißt, ich reagiere jetzt auf den Ton mit meinem Rückzugsreflex.
Und genau dasselbe kann ich in einem Computermodell insofern machen, als ich einstellen kann, sozusagen, wann so ein Schwellwert überschritten ist und ab dem bildet sich eine künstliche Synapse,
könnte genau, man sagen. Genau, man kann sagen, wenn das eben gleichzeitig kommt, dann entsteht diese Synapse und das kann man eben, wie Lück das eben erklärt hat, im Computer nachbilden.
Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Gedanke, den man verstanden haben muss, um zu wissen oder um zu verstehen, was jetzt kommt, dass eben Computersysteme nicht nur sozusagen dumme Input-Output-Systeme sind, sondern tatsächlich auch lernfähig sind. Ein Grundgedanke der modernen KI ist, wir sind innerhalb eines Prozesses der Evolution entstanden. Wäre es also möglich, dass dieselben Prinzipien, die uns hervorgebracht haben, uns auch dabei helfen, eine künstliche Intelligenz oder künstliche autonome Systeme zu bauen? Mit dieser Frage ist eine grundlegende Veränderung und Neuorientierung in der Erforschung künstlicher Intelligenz verbunden, für die meine drei Gäste heute, so unterschiedlich ihre Forschungsbereiche auch sind, stehen. Nämlich die Idee, dass alles mit der Biologie und daher mit dem Körper beginnt. In der Wissenschaft spricht man von Embodiment, also Verkörperlichung. Man könnte das Wort übrigens auch mit Inkarnation übersetzen. So wie sich unser Gehirn Schicht um Schicht über Jahrmillionen entwickelt hat, so entwickelt sich auch Intelligenz, vielleicht sogar Geist oder Bewusstsein, allmählich aus scheinbar einfachen, völlig belanglosen Dingen. Und dabei begreifen wir nur etwas, wenn wir uns ja im Raum bewegen, begreifen. Fangen wir also mal ganz bescheiden mit dem an, was jedes Kind scheinbar mühelos lernt, nämlich zu laufen.
Ist Laufen eine Form von Intelligenz? Spontan möchte man diese Frage verneinen. Dennoch, zum Laufen gehört eine zentrale Kontrolle, die mehrere Gliedmaßen koordiniert und eine sensomotorische Anpassung an die Umwelt. An der Universität Bielefeld spricht man deshalb von motorischer Intelligenz. Hier untersucht man das Laufen von Stabheuschrecken. Da man aber so ein komplexes Verhalten an einem lebendigen Organismus nicht isoliert betrachten kann, entwickeln die Wissenschaftler ein Modell, ein neuronales Netz.
Also ein neuronales Netz besteht eigentlich zum einen aus Neuronen, das sind also Nervenzellen nachgebildete mathematische Einheiten. Und ein neuronales Netz besteht also aus verschiedenen Neuronen, die miteinander verknüpft werden. Und die Idee ist davon, wie wir sie auch in dem Tier an sich finden, dass solche Neuronen zum Beispiel die Steuerung von einer Beinbewegung machen, zum Beispiel die Schwingbewegung, das nach vorne greifen des Beines nachmachen, dass sie es steuern. Jetzt sind diese Neuronen auf eine spezielle Art und Weise verknüpft. Und diese Verknüpfungen stellen eigentlich dann letztendlich dar, wie das System die Bewegung steuert.
Diese Verknüpfungen lassen sich verändern. Genau darin besteht Lernen. Wie lernt eine Stabheuschrecke mit 6 Beinen und je 3 Gelenken laufen? Im Labor wird auf einem Laufrad zunächst die Bewegung eines einzelnen Beines analysiert. Elektroden messen die Aktivität einzelner Neuronen. Aus vielen Teiluntersuchungen konstruieren die Wissenschaftler ein System der Bewegungssteuerung als neuronales Netzwerk. Diese Simulation wird dann auf einen Laufroboter übertragen und getestet. Denn räumlich-zeitliche Koordination ist an Körper gebunden. Man spricht von Embodiment.
Wir haben ein Tier mit 6 Beinen, ein Insekt. Das heißt, wir haben 18 Freiheitsgrade, die man normalerweise kontrollieren müsste. Und dieses Problem ist mathematisch nicht geschlossen lösbar, zu sagen, wenn ich ein Gelenk bewege, wenn alle Beine auf dem Boden stehen, was passiert in den anderen Gelenken? Und wir stellen uns vor, Embodiment ist für uns dort in dem Moment, wenn ich an einem Gelenk aber in einem richtigen Tier bewege, dann gibt es einen direkten Effekt auf die anderen Gelenke und die können direkt feststellen, was passiert bei ihnen, indem sie das einfach messen dort auch und diese Bewegung zum Beispiel aufnehmen dann.
Wie sein Vorbild, die Stabheuschrecke, hat Roboter Terry zwei Fühler. Zum Laufen gehört auch die Wahrnehmung und Anpassung an eine Umgebung. Hindernisse müssen erkannt und überwunden werden. Eine Möglichkeit? Das Gehirn verwendet ein internes Modell vom Körper, mit dem das Tier sich in der Welt positionieren und mögliche Handlungen vorausplanen kann.
Und natürlich ist die Frage, woher kommt so ein internes Modell? Wie könnte es entstanden sein? Und das kann ja nicht einfach da sein, dass man von einem einfachen Tier, zum Beispiel einem Insekt, plötzlich Tiere hat, die auf einer höheren Ordnung solch ein internes Modell besitzen oder haben. Sondern irgendwie muss man das erklären können, dass es sich evolutionär auch entwickelt hat. Und für uns sind dort so ein paar Hinweise drauf, dass durchaus ganz einfache Operationen, die wir im alltäglichen Leben ausführen und die auch Tiere und ganz einfache Tiere, auch Insekten schon ausführen, eigentlich Modelle voraussetzen. Also das Greifen eines Glases. Ich sehe das Glas durch mein Auge und sehe es in einem dreidimensionalen kartesischen Raum. Und wenn ich das jetzt umsetzen will, und das kann ich auch mit geschlossenen Augen, dann muss ich ein inverses Modell haben, was also umsetzt die Position im Raum in eine Aktivierung in meinen Muskeln.
Stabheuschrecken können sich auf Hindernisse einstellen. Ob sie ihr Verhalten auch vorausplanen, bleibt offen. Für die Forscher ist entscheidend, dass sich mit dem künstlichen neuronalen Netzwerk diese Option denken lässt. Und dass man aus der Interaktion vieler neuronaler Netze vielleicht ein Modell für die Funktionsweise unseres Gehirns ableiten kann. Eine aufregende Hypothese lautet, die motorischen Kontrollsysteme, wie sie im Laufe der Evolution entstanden sind, bilden auch die Basis für unser Denken und für die Entwicklung und das Verstehen von Sprache.
Ich weiß nicht, ob man eine Sprache nennen darf, was wir dort tun eigentlich. Und da gibt es natürlich auch viele Nachfragen zu. Ist, dass wir aber einfach sagen, wie ist es, wenn man diesen Schritt weitergeht von dem, dass man eine Vorausplanung hat. Und da gibt es dann diese Spiegelneuronenbefunde und Ähnliches, das Vorausplanung und das Wahrnehmen von Aktionen von anderen und das Sprechen über Aktionen, dass das wohl ganz ähnlich abläuft im Gehirn. Wie ist das, wenn wir diesen Schritt weitergehen, noch auf unserem minimalen Modell und sagen, wir nutzen diese Schaltkreise, die wir für Vorausplan nutzen, und schalten sie einfach an und schließen sie an ein Sprachmodul an.
Die Erforschung der motorischen Intelligenz wird auch der künstlichen Intelligenz ganz neue Wege weisen. Aber noch liegen die Bewegungen von Terry weit hinter den Fähigkeiten einer Stabheuschrecke zurück.
Wissen Sie, warum das noch so weit dahinter zurückliegt? Weil eigentlich hat man ja schon einen Riesenschritt gemacht.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Ein wichtiges Problem betrifft die Muskulatur. Tiere haben weiche Muskeln, die nachgiebig sind. Und damit kann man schon, das ist ein Aspekt des Embodiments, da kann man schon ganz viele Probleme lösen, die so ein Roboter, der mit harten Motoren arbeitet, eben im Prinzip über die Berechnung lösen müsste. Ne? Und bei den Muskeln geht, ist es einfach schon dadurch erledigt. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir diese Nervensysteme, die künstlichen Nervensysteme natürlich sehr, sehr stark vereinfachen im Vergleich zu dem, wie es bei den Tieren wirklich ist. Mhm. Und man weiß eben auch ganz vieles noch nicht über das, was im Tier, im Nervensystem abläuft. Also man muss an verschiedensten Stellen im Grunde spekulieren und Hypothesen riskieren, die man dann in das Nervensystem rein, in das künstliche Nervensystem reinsteckt. Und damit vereinfacht man natürlich wieder.
Also um nochmal nachzufragen, Sie haben diese Stabheuschrecken tatsächlich genommen, haben super feine Elektroden implantiert, angebracht und tatsächlich mal gemessen, also welche Neuronen, welche Nervenzellen feuern da, wenn die Stabheuschrecke sich bewegt.
Ja.
Und das versucht nachzubilden.
Ja, wobei es im Grunde zwei Arten von Experimenten gibt. Meistens machen wir reine Verhaltensexperimente, bei denen keine Elektroden vorkommen. Also man beobachtet das Tier, gibt ihm eine schwierige Aufgabe, wie das, was wir eben im Film gesehen haben, dass wir diese großen Lücken weglaufen müssen. Und wir beobachten einfach, was passiert, versuchen das zu beschreiben, daraus Regeln zu entnehmen. Und diese Regeln versuchen wir dann in die Simulation reinzustecken. Da hat man sozusagen noch gar keine Ahnung, was im Nervensystem innen drin passiert, im konkreten Falle. Wenn man solche Regeln hat, dann wird man als nächste Stufe natürlich gerne wissen wollen, wie sieht es innen drin genauer aus. Und dann macht man solche neurophysiologischen Experimente, indem man dann einzelne Stellen hingeht. Aber da braucht man sich keine Hoffnung machen, dass man da schnell vorankommt, denn das sind mehrere hundert Nervenzellen. vielleicht 1000 Nervenzellen, die ein Bein bei der Kontrolle eines Beines aktiv sind. Und man kriegt pro Experiment immer nur eine einzige. Und auch leichter die außen sitzen und viel schwieriger die Nervenzellen, die innen im Gehirn drin sitzen. Also da ist noch viel, viel, viel zu erforschen.
Aber der Weg ist ein ganz anderer als, sagen wir mal, bei den frühen Schachcomputern, wo man gedacht hat, also man schlüsselt auf, was da wirklich hintersteckt, indem man Regeln programmiert und Computer im Grunde genommen nach Schema F die Regeln anwenden.
Ja, ja. Also wenn ich das Wort Regeln verwendet habe, ist es im Grunde eine andere Art von Verwendung als die Regel beim Schach. Im Schach ist es ganz genau festgelegt. Ne? Das sind so logische Regeln. Hier sind es, man könnte sagen, Wahrscheinlichkeitsregeln. Also wenn das hintere Bein weiter nach hinten rückt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vordere Bein abhebt, größer oder kleiner. Ne? Also so in dem Sinne. Aber man kann eben sagen, es gibt da Beziehungen, es gibt Koordinationseinflüsse. Vielleicht sollte man besser von Einflüssen als von Regeln reden, um dieses Missverständnis zu vermeiden.
In der Philosophie ist das ja eigentlich ein alter Gedanke, mit dem Körper anzufangen und vom Körper aus den Geist zu verstehen, obwohl es in unserer Tradition ein Gedanke ist, der ja eher untergepflügt worden ist.
Ja, aber was wir jetzt im Moment erleben, das bezeichne ich manchmal so ein bisschen auch als die Historisierung von Intentionalität. Das soll bedeuten, es gibt bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel, dass Zustände einen Inhalt haben oder Zustände sich auf etwas beziehen, geistige Zustände, oder vielleicht sogar wahr oder falsch sind. Und es gab einen Zeitpunkt in der Geschichte unseres Planeten, da gab es sowas nicht, wie Bedeutung, Wissen, Wahrheit. Jetzt haben wir uns, wir benutzen Sprache, wir können uns mit Gedanken auf die Welt beziehen, wir haben inhaltsvolle Zustände. Und die Frage ist natürlich, wann in der Entwicklungsgeschichte dieses Planeten, an welchem Punkt in der biologischen Evolution sind zum Beispiel in Nervensystemen die ersten Zustände aufgetreten, von denen man sagen könnte, die haben einen Inhalt. Das bedeutet etwas, das bezieht sich auf etwas in der Welt. Und da spielt die Bezugnahme auf den eigenen Körper und die eigene Bewegung wahrscheinlich eine ganz entscheidende Rolle.
Glauben Sie, dass es tatsächlich geht, Geist aufzubauen, indem man von ganz unten Bewegungen versteht, Bewegungsabläufe versteht und Zusammenhänge von verschiedenen Bewegungen, das wird ja immer komplexer. Landet man da quasi automatisch beim Geist oder Bewusstsein?
Ja, ich denke, Körper ist sicherlich sehr wichtig, aber es gibt noch etwas anderes, das sind soziale Beziehungen und der andere. Mhm. Und ich denke, in der Forschung der künstlichen Intelligenz gab es einen Moment, dass der Körper so wieder wichtig geworden ist. Aber wir sollen nicht vergessen, dass viele Aspekte, Sprache natürlich, aber vielleicht auch Bewusstsein und andere Sachen zu tun hatten mit anderen, wie wir uns verhalten mit den anderen. Und das gibt natürlich eine wichtige Beschränkung auch für Roboter zum Beispiel, wenn es nur einen gibt. Ja, dann die ist allein auf die Welt und die kann nicht reden mit anderen. Also ich denke, dass die Interaktion zwischen Menschen, dass es ein sehr wichtiger Schlüssel auch ist, zusammen mit dem Körper, aber die zwei sind sehr wichtige Schlüssel.
Da kommen wir ja gleich nochmal drauf, wenn wir über Ihre Experimente reden. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Ihren Stabheuschrecken. Wie kann man sich das vorstellen, dass die auf einer ganz einfachen, rudimentären Ebene, wir haben eben gesagt, ein Körpermodell bilden? Wie kann man sich das vorstellen?
Also zunächst mal ist es eine Hypothese, dass sie ein Körpermodell bilden. Eigentlich glaube ich gar nicht daran. Also wir versuchen ja, das System zu verstehen auf einer möglichst niedrigen Ebene. Und man kann viele von den Experimenten, die wir gemacht haben, erklären, ohne dass man ein explizites Körpermodell annimmt. Trotzdem ist es natürlich interessant, wenn man jetzt weiterkommen will und Systeme verstehen will, die jetzt über das reaktive System, also rein reflexhafte System hinausgehen, und man kann das Wort kognitiv da verwenden, die also vorausplanen können zum Beispiel. Wenn man so ein Planungssystem haben will, dann braucht man ein Körpermodell.
Wenn man sich das in Zeitlupe anguckt, wie so eine Stabheuschrecke über so einen Spalt klettert und tastet ja und ja überlegen muss, oder was heißt überlegen muss, also irgendwie austarieren muss, falle ich nicht, welche Beine darf ich jetzt bewegen, das legt doch eigentlich den Schluss nahe, irgendwie ich will das nicht denken nennen, aber irgendwie muss da eine Vorausplanung sein, wenn dann, also bewegt bitte jetzt nicht beide Beine vorne, sonst fällst du runter.
Naja, das kann man auf keinen Fall ausschließen. Wir stecken natürlich nicht drin in der Stabfallschrecke. Das Einzige, was wir machen können, wir können versuchen, so Minimalhypothesen zu bilden und gucken, ob es ausreicht, eine Hypothese zu bilden, die ohne ein Körpermodell auskommt. Wenn das klappt, dann dürfen wir natürlich nicht annehmen, dass es dort eines gibt. Und das war so. Wir haben also Modelle gemacht, Mitarbeiter haben dieses Verhalten simuliert, ohne Körpermodell, nur mit Verwendung des Körpers. Der eigene Körper ist sehr wichtig. Das ist das, was Thomas Embodiment erster Ordnung benennt. Das ist ganz entscheidend, aber Sie brauchen kein Körpermodell, um dieses Verhalten zu zeigen in der Simulation. Was natürlich nicht heißt, dass die Tiere nicht vielleicht doch eines haben, aber wir sind jetzt auf dem Wissensstand, dass wir sagen, wir brauchen es nicht. Und wenn man die einfachste Hypothese als die richtige annimmt, dann muss man sagen, sie haben es nicht.
Okay. Sprache bzw. Worte, ist eben schon mal angeklungen, sind durchaus Werkzeuge des Geistes zu verstehen. Der Philosoph Peter Biri beschrieb unlängst oder sprach unlängst von der Sprache als einer Brücke zum fremden Geist, wobei wir uns selber fremd wären ohne die Sprache. Wo also kommt sie her? Wie entsteht Sprache? Wir wurden eben bereits mit der Idee konfrontiert, dass das komplexe System der Sprache sich evolutiv entwickelt hat. Und das bedeutet aus einfachen Regeln. Eine Stabheuschrecke, die einen Spalt überquert, haben wir eben gesagt, testet offensichtlich irgendwie ihre Bewegung. Sie verfügt über ein minimales Modell von sich selbst, von ihren Bewegungsmöglichkeiten, um planen zu können, um ihre Bewegungen optimal ausführen zu können. Wenn das so ist, meinte Holkruse, dann könnte man doch einfach mal das, was sich in diesem Modell abspielt, wie wohlgemerkt im simulierten Modell, darstellen, quasi das Geschnatter der Neuronen an ein Symbol- oder Sprachmodul ankoppeln und mal sehen, was passiert. Luc Steels geht noch einen deutlichen Schritt weiter. Seine Roboter interagieren nämlich tatsächlich aktiv miteinander, also keine Einzelnen, sondern Gruppen. Niemand hat ihre Sprache programmiert und doch hat er in spektakulären Experimenten zeigen können, dass diese Roboter tatsächlich Sprache selbst erfinden bzw. gemeinschaftlich benutzen. Wie das geht, das erklärt Luc Steels Ihnen gleich nach unserem Beitrag, der Ihnen einige Grundprinzipien erklärt.
Das ist Amy. Sie soll sprechen lernen. Natürlich könnte man Amy einfach ein paar Sätze einprogrammieren, aber das wäre kein selbstständiges Sprechen. Um das zu lernen, muss man eigene Erfahrungen machen. Deshalb mutet man Amy einiges zu.
Wir können Systeme schaffen, die übersetzen. Die werden aber nie verstehen, was sie da tun. Die werden quasi sehr ausgereizt sein und sehr gut sein. Es gibt ja auch solche Taschenübersetzer. Aber das hat nichts mit Intelligenz oder Verständnis zu tun. Die Intelligenz war da beim Programmierer des Systems. Wenn wir wollen, dass ein künstliches System selber Intelligenz hat, müssen wir ihm die Möglichkeit geben, die Erfahrung auch zu machen und zu sagen, umfallen bedeutet starke Schläge und es bedeutet, dass es unangenehm ist, weil zum Beispiel etwas zu Bruch geht und ich muss es vermeiden. Und da schon an dieser Erklärung merkt man, dass da sehr viel hinten dran hängt und das macht produziert Wissen. Und dieses Wissen kann man nicht alles aus Lexika oder aus anderen Nachschlagewerken übernehmen. Das muss man einfach selber machen, so wie auch kleine Kinder das machen.
Manfred Hild arbeitet am europaweiten Projekt Alea mit, dessen Ziel es ist, der künstlichen Intelligenz eine Sprache zu geben. Sein Institut an der Berliner Humboldt-Universität hat sich auf das sogenannte Embodiment spezialisiert. Hier will man den Robotern die körperlichen Grundvoraussetzungen vermitteln, die sie brauchen, um Erfahrungen in der realen Welt zu machen, über die sich dann wiederum sprechen lässt. Ein Vorläufer von Alea ist das bekannte Talking Heads-Experiment des Belgiers Luc Steels. Er hat zwei mit beweglichen Kameras ausgerüstete Computer vernetzt, die als Sprecher und Zuhörer agieren. Für eine begrenzte Anzahl von Objekten versuchen sie, eine gemeinsame Sprache zu finden. Der Sprecher fokussiert zum Beispiel ein Objekt, der Zuhörer fokussiert es ebenfalls. Der Sprecher bezeichnet es als Fukabone, das heißt hoch. Der Zuhörer versucht, das Wort zu verstehen. Er begreift, dass Fukabone hoch bedeutet und speichert diese Bedeutung ab. So schaffen die künstlichen Agenten nach und nach eine eigene Fantasiesprache mit einer eigenen Grammatik. Sie ist nicht programmiert, sondern tatsächlich erlernt. Eine Besonderheit des Experiments ist, dass die Kameras in verschiedenen Städten stehen und übers Internet von jedem angesteuert werden können. Durch die Vielzahl der Agenten, die nacheinander in Paris, Antwerpen, Tokio oder London in die Kameras schlüpfen, wird die Sprache immer komplexer. Doch damit sie noch mehr Komplexität erreicht, muss auch die Umgebung für die Agenten spannender werden. Deshalb bewegt sich April in der realen Welt. Sie muss ein Objekt der Farbe Pink erkennen, zu ihm hingehen und versuchen, es an sich zu nehmen. Sie kann dabei an vielen Punkten scheitern. Beispielsweise daran, ein Objekt aufzuheben. Sie macht auch die Erfahrung, dass das Objekt manchmal schwer oder gar nicht zu fokussieren ist. Das ist wichtig, denn auch unsere Sprache hat sich in einer Welt voller Unklarheiten und Zufälle entwickelt.
Diese kleinen Irritationen brauchen wir, weil es gibt eine sogenannte Symmetriebrechung. Das heißt, manche Begriffe entstehen aus einem kleinen Zufall heraus, der sich dann in der Population durchsetzt. Also ob der Begriff jetzt rot oder grün ist für dieses Objekt oder ein Kunstwort, ist eigentlich völlig unwichtig, solange dann die anderen Roboter sich darauf verständigen. Und diese Mechanismen sind in der Simulation nicht so gut zu machen wie in einer echten Umwelt, wo die Kamera zum Beispiel kein optimales Signal liefert oder auch mal der Roboter stolpert und hinfällt und dadurch einfach ein neues Verhalten reinkommt.
Über die Fähigkeiten und Beschränkungen ihres künstlichen Körpers gelangen die Roboter zur Selbstwahrnehmung.
Für die Entwicklung von Sprachfähigkeiten ist es natürlich auch sehr wichtig, dass ein Roboter ein Körpergefühl hat. Und dieser Roboter läuft jetzt hier, das ist aber nicht einprogrammiert. Wenn ich ihn hochhebe, dann hört er auf, weil er merkt, dass ich ihn angehalten habe. Und ich kann ihn natürlich auch wieder in Bewegung versetzen und er wird weiterlaufen. Und diese Form der Eigenwahrnehmung ist sehr wichtig für die Sprache, zum Beispiel auch, wenn es um Ich und Du geht. Er muss merken, geht es um mich oder ist da jemand anders? Und solche Prinzipien sind für Sprache sehr wichtig und deswegen ist das Körpergefühl eine ganz große Voraussetzung für die Sprache.
Durch die Unterscheidung zwischen Ich und Du kann es allerdings auch zu Konflikten kommen. Man darf gespannt sein, welches Vokabular die künstliche Intelligenz für solche Situationen findet.
Herr Stelz, Sie hatten ja die Idee, einfach mal auszuprobieren. Das haben Sie in verschiedensten Experimenten gemacht. Was passiert, wenn ich baugleiche Roboter nehme und die miteinander spielen lasse? Wobei für mich das Faszinierende unter anderem daran war, dass Sie im Grunde genommen einen Gedanken der Philosophie aufgenommen haben, nämlich Wittgensteins Idee von Sprachspielen. Und diese Roboter Sprachspiele haben machen lassen. Was haben Sie dabei beobachtet?
Ja, das verschiedene Sachen. Also das Wichtigste ist natürlich, dass wir versuchen zu verstehen, was genau wir haben müssen, dass die neue Konzepte machen können, dass die neue Wörter ausfinden können und dann die Verknüpfung und das alles in so eine Interaktion, ja. Aber die Interaktionen sind ganz einfach. Zum Beispiel, ich frage Wasser und sie geben mir das Wasser. Das ist ein Sprachspiel. Es ist nicht ganz kompliziert, aber so eine kleine Interaktion.
Wir können uns ja vielleicht mal eine Interaktion angucken zwischen zwei Robotern. Die spielen wir jetzt gerade mal ein. Da hinten sehen wir sie, ja. Wenn Sie sich rumdrehen, können Sie es da sehen.
Ja, also die hier, gucken. Das sind zwei humanoide Robots und die gucken an, was in die Umgebung ist. Und die eine hat etwas gesagt und die andere dann zeigt, was er
auf den gelben Block, glaubt, der war
das, das bedeutet. Und dann die andere sagt, ja, das ist genau, was ich meinte. Ja?
Also das Nicken ist der Abschluss, sozusagen, ja. Das Benennen und das richtige Zeigen hat funktioniert.
Ja, das ist so wie, ich frage Wasser und du siehst das an und deswegen, dann hat das geklappt.
Wenn ich das Leuten erzähle, sagen die immer, nee, das hat er ja reinprogrammiert. Der hat die Dinger so gebaut, dass die sozusagen gar nicht anders können. Die müssen ja, das ist wie bei meinem PC, das hat er reinprogrammiert, haben sie aber nicht.
Nee, was wir haben natürlich viele Sachen hineingeprogrammiert. Klar. Zum Beispiel hier, es gibt Wahrnehmung und das Spiel auch, die Regeln, dieses Spiel und wie man nennt, Joint Attention.
Ja, dass sie zum Beispiel sich angucken und zusammen, also aufmerksam aufeinander sind.
Also genau, wir haben sehr viel programmiert, so dass sie das Spiel spielen können. Mhm. Aber was wir nicht, die laufen herum, wir sagen nicht, sie sollen da aufhalten. Also wir sagen nicht, sie sollen über dieses Objekt reden, nicht über diese. Oder wir sagen nicht, welche Kategorien. Zum Beispiel in diesem Spiel kann man sagen, links oder rechts, mhm, um ein Objekt. Aber man kann auch sagen, gelb oder blau oder andere Sachen. Also das haben wir nicht vorgesagt und auch nicht, welche Worte genau die benutzen sollen. Mhm. Also es gibt sehr viele Entscheidungen, Tausenden eigentlich, wo Zufall eine Rolle spielt. Aber natürlich, wenn die dann etwas gewählt haben, dann sollen die darüber einen Vergleich haben. Mhm. Also das ist wie, man kann links fahren oder rechts mit einem Auto, aber allen sollen links oder rechts, aber nicht, mhm, ja, nicht allen zusammen. Also so ist es auch mit Wörtern, die müssen darüber eins sein, dass die dasselbe Wort brauchen.
Eine Verabredung sozusagen, ja, treffen.
Und dann in jedes Spiel, das klappt oder das klappt nicht. Und wenn das nicht klappt, dann sehen die, dieses Wort hat nicht geklappt hier. Mhm. Oder dieses Konzept ist nicht gut hier. Und dann verändern die in ihrem Gehirn das Lexikon, kann man sagen, die Vokabulär, mhm, der Worte, so dass die nächste Mal, dass es besser geht. Also es ist kleine Steps, ja,
Schritt für Schritt.
Schritt für Schritt, das ist nicht so ein Mirakel, dass ein Moment, mhm, passiert, aber so bauen die das auf.
Was ich absolut faszinierend fand, das haben wir jetzt hier leider nicht zeigen können, ist, wenn man sozusagen auf einem Schaubild, das haben Sie ja auch gemacht, auf einem Schaubild zeigt, was machen die eigentlich gerade im Moment? Also wohin gucken die, was benennen die und das wird abgeglichen und stimmt oder stimmt nicht. Da hat man das Gefühl, man guckt quasi in den, ja, das ist nicht die richtige Metaphorik, aber man guckt quasi in den Kopf von denen rein. Für einen Philosophen muss das doch ziemlich erstaunlich einerseits, andererseits wahrscheinlich etwas erschreckend sein, oder?
Naja, es gibt da ganz verschiedene Ebenen. Das ist auch das Interessante daran. Spannend ist natürlich, wie sich einfach, sagen wir mal so, ein Lexikon oder ein erfolgreiches Kommunikationsspiel evolvieren kann, von unten nach oben.
Die brabbeln ja am Anfang einfach,
ja,
nur.
Ja, genau, wie kleine Kinder vielleicht teilweise auch. Eine ganz andere Sache ist natürlich, nicht nur Bezug zu nehmen oder sprachliche Werkzeuge richtig zu gebrauchen, sondern auch noch zu wissen, dass man das tut. Also ein ganz anderes System wäre eins, das auch sich selbst sozusagen darstellt als eines, das jetzt Bezug nimmt auf die Wirklichkeit. Also anders gesagt, dass etwas sehr gut funktioniert und sagen wir mal auch in der Evolution sich stabilisiert hat, heißt streng genommen noch nicht, dass wir es da mit einer Form von Wissen zu tun haben. Das Einzige, das hat Lück ja auch gesagt, was man hat, ist, dass Kommunikationsspiele gut funktionieren und so eine kohärente soziale Gruppe entsteht. Vielleicht ist Wissen oder Bezugnahme auf die Wirklichkeit noch ein, zwei Ebenen höher.
Diese Meta-Repräsentation hätten dann diese Roboter eben noch nicht, sagst du.
Ja, aber trotzdem, die können sprechen oder verstanden. Ja, die können die zwei Rollen spielen. Und deswegen, wenn die etwas sagen wollen, dann können die es schon simulieren für sich selbst, was das Effekt sein kann.
Ja.
Und die andere auch, wenn die nicht versteht, zum Beispiel die weiß ein Wort Bolima, die kennt das noch nicht, aber die andere sagt, ja, das meine ich, dann kann die wieder so nachdenken, ja, wie soll ich das sagen oder wie kann ich das konzeptualisieren, und wahrscheinlich hat er so etwas gemacht und deswegen kann diese dann eine Hypothese machen. Also die um ein Sprachspiel oder sicherlich mehr komplexe Sprache, so wie Grammatik, zu haben, ist es schon nötig, diese, ja, Selbstsimulation, kann man sagen. Und das ist, ich sage natürlich nicht, dass die wissen wirklich, ja, wir spielen ein Sprachspiel. Das wissen die nicht.
Selbstbewusstsein haben sie
ja
noch
nicht. Ja, wir haben die programmiert, dass die diesen Spiel spielen. Aber dahin gibt es schon viele Aspekte, die interessante auf dem Wege, kann man sagen, nach
höher.
Wenn ich ganz kurz, also wir kommunizieren ja jetzt gerade auch und ein interessantes Ergebnis, das sich ergibt, ist, dass es nicht nur daran besteht, sozusagen mit Sprachhandlungen äußere Dinge in der Welt zu kontrollieren, Worte, Symbole, sondern eigentlich ist Kommunikation der Versuch, mentale Modelle im Geist eines anderen richtig zu kontrollieren und zu verändern. Nicht nur die eigenen, sondern mentale Modelle im Geist eines anderen Wesens zu kontrollieren.
Da müssten Sie doch, Herr Kruse, eigentlich sagen, naja, also der Schritt von meinen Stabheuschrecken zu dem Experiment, da liegen noch solche Welten zwischen, weil Sie haben ja eben relativ klar gesagt, nee, die haben kein internes Modell. Ja, ja. Während die ja in gewisser Weise ja ihre Welt, also zumindest das, was sie sehen, abbilden müssen. Ja,
auf jeden Fall. Also wenn man bei der Stabheuschrecke bleibt, ist das ganz klar, da liegen wirklich Welten dazwischen. Aber um jetzt zu sagen, ist uns allmählich an Lux-Ebene ranzutasten, haben wir nun sozusagen die Stabheuschrecke aufgebohrt und dort ein Körpermodell eingebaut, was die Tiere, glaube ich, nicht haben. Aber um jetzt die Forschung in der Richtung voranzubringen, haben wir in der Simulation das mal gemacht und dann versuchen wir eben in diese Richtung zu kommen.
Es gibt ja diese interessanten Experimente mit Hunden. Ja? Und also bei meinem Hund ist das überhaupt kein Problem. Ich gucke den an und mache mit den Augen so. Und dann weiß der genau, also wenn es irgendwo was gibt, dann gibt es das da. Mhm. Das heißt, Hund und ich haben ja irgendwie, wir haben nicht wirklich verabredet, gesprochen haben wir gar nicht, aber er weiß, er hat gelernt, meinen Blick zu folgen und zu wissen, da ist was. Mhm. Setzt das nicht im Grunde genommen ein rudimentäres Modell von der Welt voraus, also dass der Hund sagt, okay, ich sehe jetzt das Leckerli unter dem Topf, sehe ich nicht, aber ich weiß, dass es drunter.
Bestimmt. Wobei Hunde da eine extreme Ausnahme sind.
Ja,
man weiß ja, dass man bei Wölfen, obwohl man Wölfe intuitiver, intelligenter halten würde als diese Haushunde, Hunde sind offensichtlich darauf hingezüchtet, dass sie das Modell, was wir machen können, auch nachbilden können.
Die haben von Lux Dehls, diese Spiele haben wir mit den Hunden jetzt über tausende von Jahren gespielt und uns deshalb angeglichen.
Aber das ist das mit der Joint Attention wieder. Das ist eine Sache, dass Maschinen oder Tiere Blickfolgebewegungen haben. Eine andere Sache ist, zum Beispiel auch bei einem Säugling, zu wissen, die Mama lenkt jetzt ihre Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand. Mhm. Das ist eine wesentlich höhere Stufe, als nur sozusagen durch die Motorik gekoppelt zu sein.
Mhm. Okay, wir haben...
Kann ich noch?
Ja, klar.
Ja, ich wollte noch sagen, dass diese höheren Modellen, können wir sagen, zu gehen, dass das Körper, wir spielen wirklich in Körper, in Raum. Mhm. Aber das ist auch eine Idee der Embodiment, nämlich, dass diese Ideen über Gedanken oder die Modelle, die wir machen über uns selbst, dass die auch Metaphoren sind, die erst in reale Welt entwickelt sind. Mhm. Zum Beispiel, wir sagen, wir haben eine Idee in unserem Kopf. Also wir sehen unseren Kopf wie einen Container und wir haben etwas dahin.
Wir begreifen etwas.
Ja, oder wir begreifen etwas. Also das alles ist die erste Stufe, kann man sagen, sind diese Worte und Ideen über das Körper und wie man mit der Welt hineinkommt. Und dann wird das gebraucht für diese mehr höhere Ideen.
Wir haben das Thema ja immer wieder gestreift, das ja wohl, denke ich mal, auch eines der großen Themen der Menschheit ist, der Philosophie ist. Was ist dieses Ich hier, dieses Selbst, das jetzt spricht? Und wie entsteht das? Und es sieht so aus, als ob jedes System, das in einer komplexen Umwelt sich bewähren muss, also entscheiden und handeln kann, das sind natürlich Sachen höherer Ordnung, zwingend auch sowas wie ein Modell über seine Welt oder von sich selbst in dieser Welt verfügen muss. Stabheuschrecken haben wir gesagt nicht, Haushunde waren wir uns nicht sicher, Menschen ja. Herkömmliche Expertensysteme verfügen nicht über ein solches Selbstmodell, deshalb bleiben sie zwar hochspezialisierte Weltmeister in Schach, aber Idioten beim Kochen oder Hürdenspringen. Nun liegen die Wurzeln unseres Bewusstseins möglicherweise eben in dieser Fähigkeit, über ein Weltmodell und da deshalb auch über ein Ich in dieser Weltmodell zu verfügen. Nur so weiß das System überhaupt, wo es selbst in Bezug auf seine Umwelt steht. Gelänge es also, Systeme mit Selbstmodell zu bauen, dann ist vielleicht wirklich der Schritt zur autonomen künstlichen Intelligenz getan.
Irgendwann in früher Kindheit ziehen wir eine Grenze zwischen dem Ich und der Welt. Unser Gehirn erstellt ein Modell von uns selbst. In Bezug auf die Außenwelt nimmt dieses Selbstmodell eine zentrale Position ein. Die Welt wird erlebt um einen Mittelpunkt herum, der sich als Ich manifestiert. Man spricht von einem zentrierten Wirklichkeitsmodell. Grundlage dafür ist eine stabile Körper-Selbstwahrnehmung, ein Körper-Ich als Kern unseres Selbstbewusstseins. Wissenschaftlern, die an der Realisierung künstlicher Intelligenz forschen, haben diese Erkenntnisse aus Neurowissenschaft und Philosophie zu einem neuen Forschungsansatz weiterentwickelt.
Gewissermaßen ist das Körper-Ich das Koordinatensystem, in dem sich Intelligenz entfaltet. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, wenn wir ein Bild zeichnen, dann ist es auch ganz wichtig, dass wir so etwas wie eine Leinwand haben, die die Farben trägt. Und wenn wir Verhalten realisieren wollen, dann brauchen wir auch so etwas wie eine Leinwand, die das Verhalten trägt. Und eine Leinwand, die Verhalten trägt, das ist ein Körper.
Robotikforschungsgruppen wie die des Neuroinformatikers Helge Ritter gehen heute davon aus, dass virtuelle Systeme nicht im gleichen Sinne Intelligenz erzeugen können wie Systeme, die eine bestimmte Form der leiblichen Organisation besitzen. Das Zauberwort, das die Maschinen zum Leben erwecken soll, heißt Embodiment, Leiblichkeit. Wäre es möglich, auf diesem Weg in einer Maschine ein Ich-Bewusstsein, ein künstliches Selbstmodell zu erzeugen?
Solange wir über ein künstliches Selbst spekulieren, haben wir eigentlich keine Rückmeldung, wo wir uns befinden. Wenn wir versuchen, eines zu bauen, dann lernen wir aus den unterschiedlichen Arten, wie wir scheitern, wie es eigentlich zu sein hätte. Ob wir dann letzten Endes dahin kommen, dass wir eines Tages Maschinen haben, denen wir ein Selbst zuschreiben sollten, ist heutzutage eine vollständig offene Frage.
Drei Entwicklungsstufen von Intelligenz, übernommen aus der Evolution, bilden den theoretischen Ansatz. Erstens, die physikalische Intelligenz eines Körpers, die Umwelt zu erfahren und zu reagieren. Sie ist die Voraussetzung für die zweite Stufe des Embodiments, das interne Selbstmodell des Körpers. Beim Starfish der amerikanischen Cornell University wurde so etwas bereits versucht. Der künstliche Seestern überträgt das Ergebnis jeder Bewegung in ein virtuelles Selbstbild und lernt so seine Fortbewegung zu verbessern. Das virtuelle Körper-Selbstmodell hilft, Bewegungen sozusagen offline zu planen. Die dritte Stufe kennen wir nur aus der Science-Fiction-Kultur. Sie wäre dann erreicht, wenn zur virtuellen die phänomenale Ebene hinzukommt. Solche Systeme könnten, wie wir, Körperlichkeit bewusst erleben, gekoppelt mit eigenen kognitiven Prozessen, eigenen Gefühlen, Zielen und einem eigenen Willen.
Solche Maschinen wären in der Lage, Initiative zu entfalten. Wir könnten sie beispielsweise in Missionen, stellen Sie sich vor, Katastrophen einsetzen, schicken, und sie würden dann in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, die hilfreich sein können. Sie würden, ähnlich wie wir Menschen, aber auch Fehlentscheidungen treffen. Wir laufen dann in die Frage hinein, wie viel Verantwortung, eigener Wille heißt ja Verantwortung, wie viel Verantwortung sind wir bereit, Maschinen zu übertragen?
Oh, Scheiße, nein.
Gefahr durch intelligente Maschinen ist noch eine Hollywood-Fantasie, wie in dem Film I, Robot. Aber die immer wieder ins Feld geführte Anwendung solcher Systeme als Rettungskräfte täuscht darüber hinweg, dass weltweit die meisten Gelder für diese Forschung vom Militär kommen. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz wird ethische Fragen aufwerfen, die wie so oft in der Wissenschaft im Vorfeld als irrelevant abgetan werden. Welche Rechte würden wir ihnen zugestehen? Wären es Wesen oder Werkzeuge? Steven Spielbergs Film AI zeigt solche Konflikte. Ein Junge, Embodiment dritter Stufe mit einem künstlichen Selbstmodell, verzweifelt am Wunsch, ein richtiger Mensch zu sein. Nur ein Pinocchio-Märchen oder reale Probleme von übermorgen? Können wir etwas künstlich schaffen, was wir bisher noch nicht wirklich verstanden haben? Ist künstliches Bewusstsein überhaupt möglich?
Es gibt keinerlei wissenschaftlichen Grund, der uns eine bestimmte Grenze anzeigen würde. Wir haben auf der anderen Seite aber auch in der Wissenschaft im folgenden Jahrhundert wieder gesehen, dass unerwartete Grenzen aufgetreten sind. In der Physik des Quantenkleinen, in der Mathematik, in der Konsistenz von Logik. Hier haben wir fundamentale Grenzen, die keiner erwartet hat, angetroffen. Vielleicht treffen wir im Bereich der Intelligenz, im Bereich von Bewusstsein auch Eigentümlichkeiten in der Natur an, die wir bisher gar nicht für möglich gehalten hatten. Aber es ist eine offene Frage.
Zu vermuten ist, dass künstliche Selbstmodelle sich grundlegend von unserem Bewusstsein unterscheiden. Werden Maschine und Mensch sich dann überhaupt gegenseitig erkennen können? Werden wir wissen können, wann der Geist in der Maschine erwacht?
Wir haben ja schon gelernt, dass wenn wir wirklich weiterkommen wollen mit diesen Systemen, wir sowas wie Selbstmodelle brauchen eigentlich. Die ganzen Hollywood-Filme sind voll mit Horrorfantasien, was passieren würde, wenn wir das wirklich tun.
Ja, also bevor wir über die Selbstmodelle reden, möchte ich mal ganz deutlich sagen, ich habe mich seit vielen Jahren schon immer wieder unbeliebt gemacht damit, dass ich gesagt habe, die Erzeugung bewusster Selbstmodelle auf künstlichen Trägersystemen sollte auf keinen Fall ein Ziel seriöser akademischer Forschung sein. Und zwar ganz einfach deswegen, weil das die kritische Schwelle ist, an der wir auch künstliches Leiden erzeugen könnten. Erst wenn ein System ein Selbstmodell haben kann, kann es seine Fehler, seine Schwierigkeiten, und die ersten Systeme werden sehr viele Fehler und Schwierigkeiten haben, auch bewusst als die eigenen erleben. Das heißt, es ist so, wir wissen nicht genau, was Glück ist, aber wir wissen alle sehr genau, was Leiden ist. Und ich finde, wir könnten uns darauf einigen, dass wir die Gesamtmenge des Leidens im Universum nicht fahrlässig erhöhen sollten, indem wir eine Evolution zweiter Ordnung in Gang setzen. Das heißt, da geht es auch um die Ethik des Risikos. Und es gibt bestimmte Risiken, die sollten seriöse Forscher, finde ich, auf keinen Fall eingehen.
Leuchtet Ihnen das ein?
Also ich habe das in Thomasens Buch gelesen und ich muss sagen, das war für mich der wichtigste Teil des ganzen Buches. Da waren viele interessante Dinge drin, aber das war für mich in dieser Klarheit so eindrucksvoll formuliert, dass in einer Weise, in der ich mir bisher noch nie konkrete Gedanken gemacht habe. Ich war immer naiv dran gegangen, ja, das müssen wir mal machen, das müssen wir probieren. Und wenn man jetzt konsequent drüber nachdenkt, und Thomas hat das wirklich sehr ausführlich gemacht in seinem Buch, dann kriegt man plötzlich Angst. Das Problem ist nur, man weiß ja gar nicht, wo die Grenze ist. Ne? Vielleicht ist ein Fernsehgerät schon so was Komplexes, dass es vielleicht irgendein inneres Leben hat und
meinst
vielleicht
nicht.
Leidet.
Meinst du also nicht? bei Ihren, also die Sachen, die ich gesehen habe, bei Ihren Robotern bin ich mir nicht so ganz sicher. Da habe ich manchmal das Gefühl, da fängt es langsam an. Also wenn der vor dem Spiegel steht beispielsweise und sich bewegt und man sieht, was sich innen abspielt, also wie er seine eigenen Bewegungen vor dem Spiegel intern abbildet, das hat was Unheimliches, finde ich.
Ja, unheimlich.
Also faszinierend auf der anderen Seite,
klar. Ja. Ja, und ich denke, es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, wenn wir weitergehen, was passieren kann. Und ich denke, die Leute, die diese Untersuchungen machen, die sind sehr, sehr bewusst von Problemen. Mhm. Und zum Beispiel, es gibt einige, die Militäranwendungen suchen. Das ist sicherlich so. Aber es gibt auch andere, wie ich zum Beispiel, die ganz dagegen sind. Mhm. Und wenn wir Roboter haben wollen in unserer Umwelt, das ist eine Frage, ich denke, die müssen dann eine ganz andere Beziehung haben, dann wie man sieht in die Hollywood-Films. Ja. Und ich denke auch, dass es nötig ist, zum Beispiel für Sprache braucht man eine wirklich kooperative Attitüde.
Haltung.
Haltung, ja. Also wenn man eine Sprache bauen will, dann muss man eine Gruppe sein, dann muss man kommunizieren wollen, kooperieren wollen, sonst entsteht das nicht. Das haben wir auch schon gefunden.
Das könnte auch eine Antwort auf die Frage sein, warum unsere, auch gerade sprachliche Intelligenz, so überlegen ist, weil wir eben nicht nur ein Selbstmodell haben, sondern ein sehr starkes Gruppenmodell auch. Und das ist ein altes Motiv in der Philosophie, also nicht nur Spinoza hat gesagt, die Seele ist die Vorstellung, die der Körper von sich selbst entwickelt, sondern schon in der Antike war klar, dass Geist die Form des Leibes nicht nur den Leib zusammenhält, solange er lebt, sondern auch Gruppen von Menschen. Denken wir nur an den Mannschaftsgeist oder Corps d'Esprit oder solche Ideen. Und scheinbar scheint in unserem Selbstmodell da eine besondere Stärke zu sein, dass wir die Gruppeninteraktion darstellen.
Was ich in Ihrem Buch faszinierend fand, also The Ego Tunnel, das erscheint ja demnächst auf Deutsch, war die Idee, dass wir intern ein Modell unserer Welt oder von uns selber abbilden, aber ständig ja, das nennen wir dann Ich, aber eigentlich ständig so tun, als ob es das wirklich gibt, statt zu erkennen, dass es eigentlich ein Modell ist.
Ja, also wir sind naive Realisten, weil, so heißt das im philosophischen Fachjargon, unser Selbstmodell transparent ist. Das heißt, wir sind Systeme, die in sich selbst eins erzeugen, aber genau wie bei dem Modell des Tisches hier nicht erleben können,
wie sich's erzeugt.
Dass das ein Modell ist im eigenen Geist. Und das ist natürlich die spannende Frage. Wie kommt man von einem Körpermodell, also wie kommt man vom Körper zum virtuellen Körper, zum bewussten, zum phänomenalen Körper? Und wie kommt man dazu, zu diesem Ich-Gefühl, zu Subjektivität und Selbstbewusstsein? Das sind die eigentlich spannenden Fragen der Zukunft.
Aber Sie sehen schon alle, wenn ich es richtig verstanden habe, die Möglichkeit, dass es da eine Evolutionslinie hin gibt.
Ja, und aber die Gruppe, das spielt eine sehr wichtige Rolle. Das bedeutet, dass ohne, dass wir Gruppen haben, auch das Ich, meine ich,
nicht zustande kommt.
Nicht zustande kommt, wenn es auch nicht die andere da ist. Mhm. Also viele, und dann gibt es die Frage, ja, was bedeutet das, wenn man Gruppen von Robotern hat, warum haben die das und so weiter.
Womit wir fast bei Jürgen Habermas wären und seiner Idee einer Kommunikationsgemeinschaft. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt Vorstellungen von uns haben, reden können, sowas wir haben wie ein Wahrheitsbegriff.
Ja, wenn man sowas ernst nimmt und mit großer Klarheit und einem wirklich tiefen Erkenntnisinteresse betreibt, dann kommen solche Sachen dabei raus. Mhm.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war's zu unserem Thema künstliche Intelligenz. Ja, nochmal herzlichen Dank und vor allen Dingen auch Dank an die freundliche Unterstützung des Wissenschaftskollegs in Berlin. Auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel finden Sie wie gewohnt Literaturhinweise, aber vor allem auch ausführliche Interviews mit einigen der Wissenschaftler, die beim Treffen der Experten im Wissenschaftskolleg vor kurzem dabei waren. Ansonsten grämen Sie sich nicht über mangelnde künstliche Intelligenz. Für unseren Alltag reicht natürliche Dummheit weitgehend aus. Allerdings sollten wir uns alle bemühen, die zu optimieren. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Kommende Woche geht es um das Problem Therapiegesellschaft. Peter Sloterdijk wird zu Gast sein. Er hat unter anderem ja die These aufgestellt, dass es keine Religionen gibt, nur Übungssysteme. Und von denen aber gibt es explosionsartig viele. Üben und therapieren wir vielleicht zu viel. Mehr dazu kommenden Donnerstag und tschüss.